wie sich KI selbst trainieren kann, um sich gegen Angriffe zu schützen und was es mit den Exportbeschränkungen der USA für KI-Chips auf sich hat. Das sind nur zwei der Themen, die euch in der heutigen Ausgabe unseres Podcasts erwarten. KI und Tech2Go, der Praxispitch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch. Ja, euer neuer Podcast rund um KI und Technologie. Und wir haben mittlerweile schon die dritte Episode. Wie immer mit dabei ist Yusuf. Yusuf ist Inhaber von Hardware Wartung 24. Mit ihm zusammen werde ich heute die aktuellsten Technik-News durchgehen. Hallo Yusuf.
Hallo Christian.
Dieser Woche auch wieder spannende Meldungen dabei. Vieles wird sich um KI drehen. Wir haben zum Beispiel eine neue Sicherheitstechnologie, die wir euch vorstellen wollen, die gerade im Bereich Multi-AI-Agent zum Einsatz kommen kann. Wir gehen außerdem auch ein auf ein aktuelles Interview von Mark Zuckerberg mit Joe Rogan und wir besprechen eine KPMG-Studie, in der es um den zukünftigen Einsatz von KI-Agenten in Unternehmen geht. Ja, dieses und einiges mehr erwartet euch in dieser Ausgabe und wir freuen uns natürlich, dass ihr dabei seid. Anfangen wollen wir tatsächlich mit einer neuen Technologie, die KI-Systeme schützen soll. Und zwar genau genommen geht es um Multi-AI Agent Security Technology von Fujitsu. Und dazu haben wir auch gerade in den News auf Hardware-Wartung berichtet. Das Ganze sieht so aus, ja, dass es im Prinzip ein selbstlernendes System ist, das erarbeitet und selbstständig sich darauf vorbereiten kann, wenn es Angriffe auf das System gibt. Und dabei werden eben verschiedene Szenarien durchgespielt. So zumindest habe ich es verstanden in meiner oberflächlichen Betrachtungsweise. Aber Yusuf, du kannst uns da sicherlich noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen.
In der Tat ist es gar nicht so einfach herauszufinden, was sie genau damit machen wollen. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es tatsächlich darum, bestehende LLM-Systeme, also LLMs oder KI-Anwendungen gegen verschiedenste Arten von Angriffen zu schützen. Also beispielsweise gegen Halluzinationen oder halt Informationen, also damit sie quasi verhindern, dass das LLM eine Antwort gibt, die sie eigentlich nicht geben sollte, à la, baue mir eine Atombombe oder wie baue ich chemische Waffen, ja, dass das halt irgendwie, dass es gewisse Guardrails gibt, die halt hier geschützt werden sollen. Wenn das tatsächlich so ist, ist es vielleicht gar nicht so neu, wie man jetzt glauben mag. Also was die machen ist, dass sie drei unterschiedliche Agenten sozusagen geschrieben haben. Das eine ist der Angreifer. Dann gibt's zu dem Angreifer natürlich einen Verteidiger und dann gibt's noch einen dritten Agenten, der baut quasi die Umgebung, wo dann diese Angriffe simuliert werden können und wo dann der Verteidigungsagent dann Gegenstrategien entwickeln kann. Diese drei Agenten sind dann miteinander verbunden über so eine Art Backend und können dann voneinander lernen. Also irgendwelche, gibt es dann gewisse Kollaborationen und das Gute ist, dass man dann hier auch schon im Backend, also wo sie Informationen weitergeben können, wo der Angreiferagent dann vielleicht an den Testagenten gewisse Informationen weitergeben kann, dass man die auch schon einschränken kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich ein Thema ist, was, ja, sage ich jetzt mal, für Fujitsu. Fujitsu ist halt eher bekannt halt als Hardware-Produzent und halt auch in der Industrie recht stark. Aber dass sie unter Cybersecurity sind sie jetzt nicht so die, ja, the place to be. Ja, da gibt's andere. Also CrowdStrike und Cloudflare und, weiß ich, Palo Alto und viele andere. Aber es ist auf jeden Fall eine Variante, die jetzt noch nicht besetzt ist. Also es gibt am Markt niemanden, der sich da auf das Thema spezialisiert hat. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die LLM-Anbieter, also die großen LLM-Unternehmen wie OpenAI oder Google oder halt auch Meta, hier schon eigene Methoden haben. Also die haben diese Sachen schon integriert. also diese Guardrails, damit halt das System nicht ausgenutzt werden kann oder dass man halt gewisse Biases sozusagen nicht hijacken kann. Mit dem neuen Ansatz des Test-Time-Compute wird es sogar noch wichtiger, weil letztendlich wird dann die KI das selbst machen. Also je mehr Zeit sie hat, über gewisse Dinge nachzudenken und dann Szenarien auszudenken, dann kann man das wahrscheinlich schon im Modell drinnen verankern. Aber ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, ob das jetzt ein relevanter Player wird. Was glaubst du?
Also ich finde, jetzt mal unabhängig davon, wer es anbietet, finde ich den Ansatz spannend, zu sagen, das Ganze lernt oder trainiert sich selbst, weil es ja im Prinzip auch so ein Wettlauf ist zwischen Angreifern und Verteidigern. Umso besser sich die Verteidiger auch selbstständig auf einen möglichen Angriff vorbereiten können und immer besser werden, desto besser ist natürlich auch der Schutz. Also das wird wahrscheinlich auch wieder so ein Technologie-Wettkampf oder Wettlauf werden. Wer hat die besten Verteidigungsmechanismen und wer hat die besten Angriffsmechanismen? Und das Ganze wird sich wahrscheinlich in Zukunft noch deutlich weiterentwickeln und immer stärker beschleunigen. Also umso besser auch die Technologien werden, die wir hier im Einsatz haben. Also ich finde zumindest mal diesen grundsätzlichen Ansatz, KI-Systeme sozusagen selbst lernen und selbstschützend zu machen, den finde ich sehr interessant. Aber man muss mal abwarten, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Ja, das Thema KI und Sicherheit bewegt natürlich auch ganze Nationen, muss man sagen. Es gibt ja hier den Wettlauf der Großmächte, nicht nur im wirtschaftlichen Sinne oder im militärischen Sinne aktuell derzeit, sondern eben auch, was Hightech und eben KI angeht. Da haben wir ja den Wettbewerb um die beste Hardware beziehungsweise die besten Chips, die man für KI verwenden kann. Und hier gibt es ja nun Bestrebungen der USA oder auch schon tatsächliche Maßnahmen, den Export von Hochleistungschips an bestimmte Länder zu limitieren. Dazu gehört auch China. Denn klar, die USA möchten natürlich oder die weltweite Nummer eins sein. Und das Ganze bringt aber natürlich auch einige Nebeneffekte mit sich. Und da würde mich mal deine Meinung dazu interessieren. Yusuf, wie siehst du das? Wie bewertest du diesen Wettlauf um leistungsfähige KI-Hardware und insbesondere eben diese Schutzmaßnahmen, die von den USA da implementiert werden sollen oder bereits implementiert worden sind?
Ja, das ist eine gar nicht so einfache Frage. In Wirklichkeit ist die Grundannahme, dass die Rechenleistung der limitierende Faktor sein wird. Wobei sich immer mehr herausstellt, dass das halt vielleicht doch nicht der Fall ist. Also als dieser ganze Wettbewerb sozusagen zwischen den USA und China losgegangen ist, ist man davon ausgegangen, dass der Player, der die meiste Rechenleistung hat oder die höchste Rechenleistung hat, die besten Modelle entwickeln wird. Letztes Jahr gab es so die ersten Dämpfer, wo sich herausgestellt hat, okay, irgendwann einmal ist das halt auch, hat das auch eine Decke erreicht. Letztendlich muss man vielleicht auch an den Modellen arbeiten und an den Daten. Und ein gutes Beispiel ist hier, also DeepSeek V3, das ist ein chinesisches Modell, das aus heiterem Himmel aufgetaucht ist und lustigerweise nicht einmal von einem KI-Lab sozusagen gebaut wurde, sondern von einem Investor. Ja. Da hat einfach ein Investor ein bisschen Geld zusammengekratzt und hat ein paar AI-Entwickler dazu eingeladen und die haben dann ein Modell gebaut und dieses DeepSeek 3 hat dieselben Kapazitäten und Fähigkeiten wie dieses GPT-401, also halt auch diese Reasoning-Fähigkeiten. Und das Besondere an dem ist jetzt nicht, dass sie das hinbekommen haben, sondern zu welchem Preis sie das hinbekommen haben. Angeblich ist das mit nur 2000 H800 GPUs gebaut worden und das sind dann irgendwie Kosten von 5,5 Millionen Dollar. Und zum Vergleich, also man nimmt an, man weiß es ja nicht genau, GPT-401 hat wahrscheinlich knapp 1 Milliarde gekostet. Ja. Also das sind halt ganz andere Dimensionen. Das ist halt immer das Problem, sobald irgendwelche Einschränkungen und Limitierungen kommen, gibt es halt immer Sekundäreffekte. Also der primäre Effekt ist, denen die Rechenleistung sozusagen runterzunehmen. Und der Sekundäreffekt ist dann aber, dass die sich Wege überlegen, wie sie mit diesen limitierten Ressourcen bessere Modelle bauen können. Und vielleicht ist es dann sogar ein Wettbewerbsvorteil für die in einem Jahr, dass sie halt viel bessere Modelle entwickelt haben, die halt viel kostengünstiger eine bessere Qualität erreichen können. Also es ist sehr, sehr schwierig, aus dieser Technologie irgendwelche Limitierungen, sage ich jetzt mal, mit klassischen Handelsbeschränkungen zu lösen. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das funktionieren wird. Ähnlich war es ja auch mit Meta, die ja dieses Llama 3, also Open-Source-Modell gelauncht haben und dann gesagt haben, nee, man darf es nicht für militärische Zwecke einsetzen. Und dann hat irgendein chinesischer Wissenschaftler einfach das für irgendwelche chinesische Defense-Systeme eingesetzt. Und die Reaktion von Meta war nicht, dass sie das verbieten, sondern sie haben es dann auch für USA freigegeben. Ja. Also das sagt schon alles. Und das, also ich glaube nicht, dass das limitierbar ist und dass das einschränkbar ist. Das Einzige, wie du das Problem lösen kannst, ist einfach besser zu sein als die anderen. Und auch das ist die Frage, ob das überhaupt möglich sein wird in einer globalisierten Welt, wo das Know-how relevant ist. Ich kann es jetzt nicht sagen, ob das eine sehr gute Idee ist. Ich persönlich bin tatsächlich ein bisschen ein Anhänger der Open-Source-Variante. Das heißt, gibt allen dieselben, also man schafft Waffengleichheit und dann kommt es einfach nur noch mehr auf die Qualität an. Wie würdest du das angehen oder hättest du eine bessere Idee, wie man das lösen kann?
Also was ich erkenne, ist, dass natürlich durch diese Limitierung, die es jetzt da gibt im Bereich Hardware, der Anreiz geschaffen wird, entsprechend noch leistungsfähigere Modelle zu erstellen. Das heißt, man gibt ja dadurch noch einen Anschub und verhilft dadurch sozusagen dem Konkurrenten, dem Wettbewerber noch zu besseren Möglichkeiten. Wenn das dann noch zusammenfließt mit vielleicht irgendwann doch der Möglichkeit, wiederum an ausreichend gute Hardware zu kommen, dann hat der Wettbewerber natürlich vielleicht sogar noch einen größeren Vorteil oder liegt sogar noch vorne. Sind eben diese ungewissen Effekte, die man gar nicht so voraussehen kann. Also so wie du es ja auch angesprochen hast. Ob man jetzt da alle Beschränkungen aufgibt und Gleichheit schaffen sollte, da bin ich mir jetzt im Moment gar nicht so sicher. Ich glaube, diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Einfach weil diese Technologie natürlich schon so mächtig ist und momentan fast unbegrenzte Möglichkeiten bietet, also zumindest viele Möglichkeiten, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Und da wird wahrscheinlich die Zeit einfach zeigen, was richtig oder was falsch ist. Ja, ist auf jeden Fall etwas, das wir beobachten werden und beobachten müssen, denn es wird uns alle betreffen irgendwann oder auch jetzt schon. Und was uns auch betrifft, das geht so ein bisschen Hand in Hand damit, weil es einfach stark verbunden ist mit dem Ausbau von KI oder Rechenkapazitäten weltweit. Und zwar sind das die Rechenzentren, die ja im Moment überall oder fast überall auf dem Planeten aus dem Boden schießen wie Pilze. Und da gibt es jetzt eben auch eine Prognose, wie sich das Ganze jetzt im Jahr 2025 weiterentwickeln wird. Langer Rede, kurzer Sinn. Die Rechenzentrumskapazität wird weiter stark zunehmen, was natürlich dann Implikationen auf Energie, auf Finanzierung und auch auf die Wirtschaft und die Umwelt insgesamt haben wird. Da würde ich gerne deine Meinung oder deine Einschätzung dazu hören, Yusuf. Wie siehst du die Entwicklung in diesem Jahr oder auch vielleicht ein bisschen darüber hinaus?
Die Entwicklung von Rechenzentren, die sehen wir ja, dass das einfach viel schneller geht, als wir alle geglaubt hatten. In der Vergangenheit, also ich sage mal, vor dem ChatGPT-Moment gab es ja auch schon ein starkes Wachstum. Allerdings war das eher getrieben durch die ganzen Cloud-Anbieter, gebunden an die Digitalisierung. Jetzt mit dem ChatGPT-Moment und der generativen KI hat sich das natürlich wieder beschleunigt. Man könnte fast sagen, gerade rechtzeitig. Also wenn man sich die Quartalszahlen von Amazon und Microsoft und Google ansieht, dann sieht man ja, dass so Q3 2022, Q4 2022 so die erste Stagnation kam, also so im Wachstum der Cloud-Systeme, also Stagnation, eine Deakzeleration, könnte man sagen, also keine Stagnation. Ist immer noch gewachsen, alles noch zweistellig gewachsen, aber halt jetzt nicht mehr hoch zweistellig gewachsen, sondern halt niedrig zweistellig. Und dann kam ChatGPT und die Investitionen gingen durch die Decke. Plötzlich ging alles und alle haben ihre CapEx erhöht und haben einfach unglaublich viel Geld in die Hand genommen, soweit, dass halt alle bestehenden Kapazitäten eigentlich schon ausgeschöpft sind. Und wenn man sich das mal anschaut, in USA sollen nächstes Jahr oder dieses Jahr 26 Gigawatt an Leistung neu entstehen und in APEC nochmal 20 und in EMEA nochmal 11. Ja. Also das sind schon unglaubliche Dimensionen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass zum Zeitpunkt, also vor ChatGPT, ist es eine Verdoppelung, mehr oder weniger, ja, der Rechenzentrumskapazitäten. Und auch wenn das jetzt alle sagen, es wird nur mit 15%, vielleicht 20% gehen. Ich glaube, dass die Beschleunigung noch schneller gehen wird. Und der einzig limitierende Faktor ist letztendlich Strom. Der ist tatsächlich sehr stark limitiert, vor allem, weil sich ja all die Player, die hier diese Rechenzentren haben möchten, dazu verpflichtet haben, irgendwie Emissionen zu reduzieren. Also ganz so easy wird es dann doch nicht. Und da sieht man dann auch schon diese ganzen Wildwüchse, wo dann Microsoft sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie Three Mile Island wieder online nehmen, ein Atomkraftwerk, das irgendwie in den 70er Jahren fast in die Luft gegangen wäre. Und Google und Amazon und Microsoft schließen irgendwelche Verträge mit Startups, die Small Modular Reactors, also diese kleinen Atomreaktoren, irgendwie bauen sollen. Und wenn man sich das da mal anschaut, ich meine, wir haben eh schon mal drüber geschrieben, auch auf unserer Seite, dass das halt alles ein bisschen Schall und Rauch ist. Ja, also ich glaube, das sind über 100 SMRs sind derzeit in Planung und es gibt weltweit genau zwei. Eins in China und eins in Russland, das aktiv ist. Und gebaut werden auch noch, ich glaube, vier. Ja, und das ist auch wieder in China und Russland und all die anderen sind noch in Planning-Phase. Und auch wenn die alle sagen, das wird in 2 bis 3 Jahren irgendwie online kommen, ja, die gibt's halt schon seit 15 Jahren. Hm. Also
dieser SMR in Russland, ist das der auf dem Schiff?
Das weiß ich gar nicht. Irgendeiner von denen ist auf einem Schiff, das stimmt. Das wird dann wahrscheinlich entweder der in China oder in Russland sein.
Ja.
Also irgendeiner von beiden. Vielleicht gibt es auch noch irgendwo einen weiteren, von dem halt keiner noch weiß. Hm. Aber wahrscheinlich hätten die Anbieter, die das gebaut haben, auch schon vorher davon erzählt, wenn es tatsächlich eine Erfolgsgeschichte wäre. Aber ich meine, in USA sind jetzt 20 Stück davon in Planung und die sind aber schon seit über 10 Jahren in Planung und da ist noch nichts gebaut, das ist alles noch Papierwerk. Ne? Und selbst wenn die schon vielleicht den Grundstein gelegt haben, bis das Strom produziert, wird das zu nichts führen. Auf der anderen Seite bringt es halt irgendwie die erneuerbaren Energien schon einen Schwung. Das heißt, die ganzen Rechenzentren werden jetzt halt anders designt. Ja? Also du hast das eh auch schon erwähnt. Ja? Da wird jetzt halt schon irgendwie ein Umspannwerk dazu gebaut und vielleicht noch Solarpanels und eine Windkraftanlage. Es wird auch schon überlegt, ob man nicht die Abwärme dann wieder in den Gemeinden in der Umgebung wieder nutzen kann. Also es gibt sehr viel Einfluss auf diese unterschiedlichen Technologien. Was glaubst du denn, wo das hinführt, gerade im Energiesektor? Ich glaube, du hast da sehr viel darüber auch gelesen und geschrieben auch. Ja.
Ja, also wenn man sich mal so die Zahlen anschaut, du hattest ja gerade oder eingangs hast du gesagt, 26 Gigawatt Leistung sollen alleine in den USA in nächster Zeit dazukommen. Muss ich mal klar machen, wenn ich da nicht komplett falsch informiert bin, ein durchschnittliches Atomkraftwerk hat, glaube ich, eine Leistung von 1 Gigawatt.
Genau.
Ungefähr, ja. Das würde bedeuten, man bräuchte, wenn man das jetzt in Atomkraftwerken rechnet, was ja etwas unrealistisch ist, aber man bräuchte alleine für die USA und für diesen Zubau dann 26 neue mittelgroße Atomkraftwerke beziehungsweise äquivalente erneuerbare Energien. Das wirkt schon fast beängstigend, wenn du mich fragst. Und man hört ja immer wieder gerade von bestimmten Anbietern, die damit Werbung machen, sie seien die größten Abnehmer von erneuerbaren Energien. Also das hat man vielleicht schon mal gehört. Dann frage ich mich immer, ist das ein Verkaufsargument oder ist das vielleicht eher ein Nachteil oder etwas Negatives? Denn man darf ja nicht vergessen, diese Energie, die dann für diese Rechenzentren abgenommen wird aus erneuerbaren Energien, die steht natürlich dann für andere nicht zur Verfügung. Auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien gibt es natürlich irgendwelche Grenzen. Man kann nicht beliebig viel zubauen in einem bestimmten Zeitabschnitt. Mit dem Wachstum des Energiebedarfs der Rechenzentren wird man, und das sieht man ja auch, auf andere Quellen zurückgreifen müssen. Du hattest es ja gesagt, dazu gehört Atomenergie, dazu gehören aber auch fossile Energieträger, die dann letztendlich zu einer Erhöhung der Emissionen führen. Und damit dürfte auch Googles Emissionsziel oder das Ziel bis 2030 auf Null Emissionen zurückzufahren, momentan schwer erreichbar sein. Also das wird spannend zu beobachten sein. Man kann, glaube ich, nur aus dieser Spirale rauskommen, wenn dieser Zubau irgendwann mal wieder ein bisschen abflachen wird, aus meiner Sicht.
Die Frage ist, ob das tatsächlich passieren wird. Also ich zitiere Donald Trump, Drill, Baby, Drill. Ja. Also seine Lösung ist ganz klar, mehr Gas aus Fracking dafür zu nutzen. Man munkelt ja schon, dass das schon grün sein soll. Ja, also alle behaupten ja, Atom ist jetzt schon grün und jetzt wird demnächst halt auch Gas grün werden. Ja, das ist halt ein bisschen eine Verschiebung der Realitäten, die gerade passiert. Und das sehen wir sowohl in Europa als auch in den USA. Die Asiaten, denen ist das egal, die stehen dazu, dass sie das fossil lösen. Hilft zwar jetzt auch nichts, aber also ich glaube, dass das alles ein bisschen Strategie ist von den Big Techs, dass sie hier sagen, okay, sie nehmen also auch diese ganze SMR-Thematik und halt auch diese erneuerbaren Energien. Letztendlich werden sie so viel abnehmen wie möglich, aber so schnell wie möglich vor allem. Weil wenn jetzt die Regierung draufkommt, wie du schon gesagt hast, dass der Strom dann nachher nicht mehr zur Verfügung steht für das normale Volk, dann bedeutet das ja, dass die den teuren Strom kaufen müssen. Und das kann ja nicht im Interesse der Gesellschaft sein, dass man günstig KI-Strom bekommt, aber dann halt irgendwie für den Haushalt das Vierfache zahlt. Und das wird noch einige Tumulte auslösen. Ich glaube, dass, ja, also sie versuchen alle unter der Hand genau so schnell wie möglich diese Contracts zu schließen, damit halt keiner draufkommt und dass das halt in Stein gemeißelt ist, damit es hier keine Aufstände gibt. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich dann größeren Ausmaß nehmen wird. Ich könnte es mir gut vorstellen, vielleicht nicht in den USA, aber in Europa. Das könnte aber dann auch zum Nachteil von Europa sein, wenn hier dann die Geschwindigkeit des Ausbaus reduziert wird. Dann ist das zwar gut für die Umwelt und vielleicht auch gut für die Gesellschaft, aber ganz schlecht für die Technologie und für die Wirtschaft. Und das hat wiederum sekundäre Effekte, wo man wieder bei Sekundäreffekten sind, ja. Also es ist ein komplexes Thema, ja. Und den Aspekt der Finanzierung, das haben wir uns ja noch gar nicht jetzt genau angehört. Im Moment versuchen ja alle über diese Data Center REITs einzusteigen. Also diese REITs sind Real Estate Investment Trusts. Also spezielle Vehikel, um halt Finanzierungen für Immobilien im speziellen Bereich durchzuführen und halt Aktionäre daran teilhaben zu lassen. Haben Steuerbefreiung und verschiedene Vorteile. Dafür müssen sie halt die ganzen Gewinne direkt ausschütten als Dividende. Aber das kann ja auch nochmal fürchterlich explodieren, wie man in der Immobilienkrise gesehen hat. Sobald sich die Zinsen ändern, kann alles passieren, ja. Dann ist es eine Überfinanzierung, das ist ja alles gehebelt, gerade diese Investitionen. Und wenn plötzlich der Zins jetzt steigt, weil die Inflation massiv gesunken ist oder der Arbeitsmarkt sehr stabil ist, dann fliegt vor allem den kleinen Anlegern das Ganze um die Ohren. Die zahlen wieder doppelt die Zeche sozusagen.
Ja, das sind einmal die Dynamiken auf den Finanzmärkten, die da natürlich eine Rolle spielen, aber natürlich auch die unklare Entwicklung des Bedarfs. Das heißt, man weiß ja auch nicht, wie jetzt sich die Nutzung von KI in Zukunft entwickeln wird, ob man vielleicht sogar Technologien entwickeln wird, die deutlich energiesparender sind. Vielleicht braucht man dann auf einmal diese ganzen Infrastrukturen, die man jetzt hochzieht, nicht mehr oder zumindest nicht mehr in diesem Ausmaß. Wir sind tatsächlich gerade in einer Zeit der großen Dynamik und der großen Unsicherheit. Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt und das gilt sicherlich auch für die Finanzierung und die Investition in diese Infrastruktur. Also kann man im Moment tatsächlich auch nur mit einem gewissen Risiko reingehen, wenn man sich da finanziell engagieren möchte. Einfach darauf hoffen, dass sich das in einer Weise entwickeln wird, die ja möglichst vielen zugutekommen wird. Also in all den Bereichen, die wir jetzt eben gerade genannt haben, sowohl Energie als auch die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt. Und das wiederum lässt mich jetzt den Bogen spannen, möglichst elegant zu einem Interview, das Mark Zuckerberg mit Joe Rogan geführt hat. Joe Rogan, für die, die ihn nicht kennen, er ist ein recht bekannter Podcaster in den USA, also nicht nur recht bekannt, sondern sehr bekannt und hat also auch ein sehr, sehr großes Publikum. Und dieser Joe Rogan hat sich tatsächlich fast 3 Stunden unterhalten mit Mark Zuckerberg. Und da ging es unter anderem um das Thema Fact-Checking und dass Meta jetzt eben das Fact-Checking zumindest mal in den USA entfernen will. Ging auch um eine mögliche Entlassung von Mid-Level-Engineers, also von Softwareentwicklern in den mittleren Hierarchieebenen, die durch KI ersetzt werden sollen, was also auch erhebliche Umwälzungen mit sich bringen würde. Ja, diese Themen, die gehen ja heute auch bei uns durch die Presse und durch die Online-Medien. Da würde mich tatsächlich auch mal interessieren, wie du diese Entscheidung bewertest, dieses Fact-Checking in Zukunft auszusetzen. Ich meine, wir in Europa werden davon erstmal nicht betroffen sein. Da gibt es bestehende Vereinbarungen. Aber in den USA eben wird sich da einiges ändern. Sollen dafür Community Notes zum Einsatz kommen, wie sie jetzt bei X, also dem ehemaligen Twitter, schon zur Anwendung kommen? Ist das ein brauchbarer Ersatz?
Ja, also ich bin jetzt kein großer Freund von diesem Ansatz. Ich meine, Mark Zuckerberg war in der Vergangenheit schon ein ziemlicher, also Gegner eigentlich dieses Fact-Checkings. Jetzt stellt er sich ein bisschen als Opfer dar der Biden-Administration, die ihn genötigt haben und seine Mitarbeiter gequält haben, dass sie gewisse Dinge runternehmen, und hat das irgendwie ganz, ganz schlimm dargestellt und was das nicht für Ressourcen gefressen hat und wie schlimm das Ökosystem negativ beeinträchtigt hat und Free Speech eingeschränkt hat. Ja, wenn man sich die Zahlen genau dahinter anschaut, was da tatsächlich limitiert wurde, dann wird einem klar, dass es da wirklich um Peanuts geht. Diese Darstellung, dass da so viele Leute unterdrückt wurden in ihrer Free Speech, das ist wirklich Blödsinn. Ja, also weil die Zahlen sind ja öffentlich, Meta musste ja reporten. Es gibt auch einen ganz guten Podcast, den vom Doppelgänger, die haben das mal analysiert. Der Pip Klöckner hat sich die Zahlen genau angeschaut. Ja, das ist wirklich zu vernachlässigen in Wirklichkeit. Ja, Mark Zuckerberg will sich weiterhin sozusagen der Kontrolle unterziehen, also Kontrolle entziehen und sich ein bisschen an Trump ankuscheln, weil sich herausgestellt hat, dass Trump sehr großzügig ist, wenn es um gegenseitige Liebe geht. Ja. Das merkt man an Elon Musk, und jetzt fährt der Zuckerberg dieselbe Strategie, kuschelt sich stark an Trump an und hofft, dass er da irgendwelche Krümel bekommt. Ja, ob das aufgeht oder nicht, werden wir sehen. Trump hat immer wieder bewiesen, dass er sich mit seinen Unterstützern immer regelmäßig anlegt und die dann auch da mal feuert oder halt sehr, sehr nachtragend ist. Mal schauen, wie lange es dauert, bis er sich mit Musk oder mit Zuckerberg verkracht. Und was das dann für Folgen hat. Was ich aber ehrlich gesagt an dem ganzen Podcast am interessantesten fand, war tatsächlich diese Ankündigung, dass er gesagt hat, dass sie diese Mid-Level-Engineers jetzt durch KI-Agenten ersetzen werden im Jahr 2025. Das heißt, dass ein großer Teil des Codes eigentlich von einer KI entwickelt wird. Und das ist dann schon relevant, und das würde auch zusammenpassen mit der Ankündigung. Ich glaube, vor einer Woche oder vor 2 Wochen hat er angekündigt, dass er 5% seiner Leute entlassen will. Natürlich die fünf schlechtesten Prozent, ja. Aber das passt schon ganz gut zu dieser Optimierungsphase. Wenn das tatsächlich funktioniert, dann hat das große Implikationen auch für andere, ja. Und da kommen wir dann vielleicht gleich zur nächsten Studie, ja, von KPMG, die halt jetzt mal gerade im Enterprise-Sektor mal ein paar Umfragen gestartet hat, was sie glauben, wo die Reise hingeht im AI-Bereich. Am Anfang ging es erstens mal darum, wie viel Prozent der Führungskräfte planen, in den nächsten 12 Monaten Investitionen zu tätigen. Und das war tatsächlich überraschend, dass 68% in den nächsten 12 Monaten 50 bis 250 Millionen Euro in generative KI investieren wollen. Und das ist schon eine Summe. Also wenn man es jetzt genau sich anschaut, sind es 49% zwischen 50 und 100 Millionen und 19% zwischen 100 und 250 Millionen. Und die Steigerung, also in dieser Zeit von Q1 2024 bis jetzt Q4 2024, ist halt auch schon immens. Vorher waren es irgendwie nur 45%, jetzt sind es 68%. Das heißt, die sind sich dessen sehr bewusst, und es werden massive Gelder da reinfließen. Und die Bereiche, wo das passieren soll, soll irgendwie zu 60% in die Administration und 54% in Callcenter-Tasks und 53% sagen halt, dass sie das in irgendwelche neuen Geschäftszweige investieren wollen. Ja, Callcenter finde ich sehr spannend, weil das ist auch genau das, was wir auch gerade machen. Also wir planen auch gerade Callcenter mit AI zu ersetzen, also gerade das Dispatching komplett aufzulösen und durch AI-Agents zu ersetzen. Das sind wir gerade in der Testphase und das ist überraschend einfach. Also man könnte ja annehmen, dass das eine sehr komplizierte Geschichte ist, aber in Wirklichkeit ist es wirklich easy, weil die Sprach-KIs einfach auch schon sehr weit sind und in Wirklichkeit sind es nur APIs, die man ansprechen muss und dann kann man auch noch Datenbanken hinterlegen, wo man Rückfragen stellen kann. Ich wäre gerne berichten, wie es bei uns weitergelaufen ist, ja. Aber das ist tatsächlich etwas, was wir jetzt in 2025 umsetzen wollen, dass wir unsere Callcenter möglichst weit automatisieren und halt auch an die Sprachassistenten, also Sprach-KIs übergeben, weil wir glauben, dass das weniger fehleranfällig sein auch wird. Hast du irgendwas gerade, wo du glaubst, dass man KI einsetzen sollte, könnte?
Also die Beispiele, die du genannt hast, sind natürlich schon sehr plakativ. Das heißt, gerade das Callcenter ist ja so ein klassischer Fall, den man sich, glaube ich, auch sehr gut vorstellen kann. Und da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie eure Erfahrungsberichte sein werden. Für mich zeigt das natürlich ganz klar, dass die Arbeitswelt durch KI in einem sehr starken Umbruch ist. Das sieht man an verschiedenen Stellen. Da geht es nicht nur um administrative Tätigkeiten oder um Kundensupport, sondern zum Beispiel auch um kreative Dinge. Ich habe zum Beispiel in letzter Zeit häufig darüber gelesen, dass Texterstellung zunehmend per KI erfolgt. Das heißt also, dass sogenannte Copywriter, dass die im Moment oder zukünftig auch starke Konkurrenz durch KI bekommen werden. Natürlich immer mit genannten oder mit bekannten Einschränkungen. Denn man muss wissen, generative KI ist ja im Grunde nicht kreativ. Also sie rührt irgendwas zusammen, was schon da ist. Man kann natürlich sagen, jemand, der sich einen neuen Text ausdenkt, macht auch nichts anderes, ja. Wobei das schon nochmal ein Unterschied ist, ja, weil wir profitieren natürlich von unseren persönlichen Erfahrungen, Emotionen und so weiter. Das Emotionen sind zum Beispiel Dinge oder auch Meinungen, die kann eine KI noch nicht bieten. Aber ich glaube einfach, dass da in nächster Zeit sehr, sehr vieles von dem, was wir heute noch von Hand oder mit unserem Gehirn leisten, dass das von KI abgelöst wird. Ich persönlich habe ja auch einen Bezug zu Online-Marketing und Suchmaschinenoptimierung. Das ist ja auch ein Bereich, der sehr stark von KI geprägt ist, sowohl auf der Content-Seite, das heißt auf der Seite derjenigen, die Content erstellen, als auch natürlich auf dem gegenüberliegenden Teil, nämlich den Suchmaschinen. Da ist ja Google auch immer mehr unter Druck und wird eben auch durch KI-Suchmaschinen wie zum Beispiel ChatGPT Search oder Perplexity in Bedrängnis gebracht. Und vielleicht ist das nur ein weiteres Beispiel dafür, was uns in den nächsten Jahren oder vielleicht schon in den nächsten Monaten erwarten wird. Aber ich finde diese Studie, die du jetzt hier vorgestellt hast, die zeigt es nochmal sehr gut, wie konkret das Ganze auch schon ist und dass dieses Reden und das Schreiben über irgendwelche KI-Agenten, dass das nicht nur in der Theorie stattfindet, sondern dass da tatsächlich auch schon was stattfindet und dass die Unternehmen da auch tatsächlich schon sehr daran interessiert sind, das zu erproben oder sogar schon umsetzen. Warten wir einmal ab, was die nächste Zeit bringen wird. Und wir werden hier im Podcast auf jeden Fall darüber berichten. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, damit sind wir auch schon am Ende von dieser Ausgabe angekommen. Und ich hoffe, dass es für euch, die ihr hier zugehört habt, bis zum Ende. Danke dafür übrigens, dass das für euch auch spannend und interessant war. Und in einer Woche etwa gibt es dann auch schon wieder die nächste Ausgabe von KI und Tech to go, dem Praxispitch. Und dann freue ich mich auch wieder hier mit dir, Yusuf, zu sprechen und dass wir unsere Meinungen austauschen können. Hat mir wieder viel Spaß gemacht mit dir. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Super, dann tschüss an alle und wir hören uns.
Vielen Dank und tschüss.